Nehmen wir an, wir beide kriegen zusammen ein Stückchen Esche so geschenkt.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix, guten Abend.
Guten Abend.
Willkommen zur 2015 Show.
Genau. Ich habe schon ein klein bisschen Wein getrunken, weil wir gleich ja noch zwei Mann Verstärkung kriegen für einen netten Herrenabend. Und ich musste ein bisschen was atmen schicken und ich konnte das nicht ausspucken.
Ach so, das habe ich dabei jetzt auch getrunken, oder?
Ich habe davor noch ein, zwei Sachen atmen geschickt.
Dann hast du jetzt Vorsprung. Das ist fies.
Aber ist ja normal, ich bin ja auch der Veranstalter. Insofern, wir würfeln den direkt los. Ach nee, nicht nur eins.
Da muss ich mal anfangen, wa? Jawohl. Nehme ich mal zwei Gläser mit und gehe mal Wein schaufeln.
Genau.
So, weil wir heute einen netten Herrenabend machen und natürlich Sachen trinken oder trinken wollen, die uns Spaß machen und mit denen wir einen netten Abend haben können, habe ich mir heute ausgedacht, ich trinke mit Felix erstmal beim Podcast einen schönen Syrah, den wir nachher weiter trinken können, und zwar Domaine Klepp, ein Cornas aus der Nordrhone von August Klepp von 2015. Ich freue mich da schon wie Bolle drauf, weil meine Lieblingsgegend, einer von den ganz großen Winzern, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. So.
Sehr schön.
Wein haben wir. Er fühlt sich ein bisschen kalt an, wo ich ihn nicht im Kühlschrank hatte und nichts, aber
das macht nichts.
Wir werden ihn warm kriegen. Wir hatten es letzte Mal schon, wir machen einen Werbeblock. Aber auch nur, wenn wir was Neues zu erzählen haben.
Diese Episode erscheint am 18. Also morgen und übermorgen Champagner-Pop-Up. Wenn noch Karten da sind, schaut im Internet.
Ah, okay.
Schaut im Internet.
Ah, alles klar.
Du kannst, wenn du möchtest, aber auch eine 30-sekündige Werbung einsprechen, die ich vor die nächste Episode mit Flo schneide. Das geht ja, mal sicher.
Das müssen wir auf jeden Fall machen.
Dann machen wir das jetzt.
So. Sascha. Okay, muss ich jetzt ein bisschen... Muss ich jetzt ein bisschen umplanen.
Du musst ein bisschen umplanen. Wir müssen kurz erläutern, wenn ihr diese Folge hört, morgen ist das Champagner-Pop-Up, morgen und übermorgen. Ja. Diese Folge live zu stellen, ist die letzte Amtshandlung von mir, bevor ich ins Flugzeug steige, um meinen Urlaub vorzeitig zu beenden und zum Champagner-Pop-Up zu fliegen, wo wir morgen Abend dann Blindflug live machen. Ihr könnt mal gucken, ob es noch Last-Minute-Karten gibt. Vielleicht habt ihr Glück. Ansonsten wird es vielleicht aber noch ein paar Last-Minute-Karten für das Champagner-Pop-Up geben. Und wir haben eben kurzfristig beschlossen, dass der Werbeblock, den ihr vor 14 Tagen gehört habt, in der Folge mit Flo, nicht heute Content ist, weil ja morgen schon... Ja. Wir sitzen hier aber tatsächlich am 23. November, was damit zu tun hat, dass wir noch sehr viele Folgen machen müssen, inklusive dem Januar. Ich ja aber noch zwei Wochen in Spanien bin und so weiter.
Hat er sich wieder mal in die Sonne verdrückt?
Ja.
In die Fastsonne, oder?
Nein, ja, das ist schon die Sonne.
Also... In dem Fall bin ich jetzt natürlich, weil ja morgens es schon losgeht, bin ich natürlich schon wahnsinnig aufgeregt und wahrscheinlich schon ein bisschen überarbeitet, weil die Vorbereitung wahrscheinlich doch noch ein bisschen gedauert hat.
Ja.
Und wir uns natürlich sehr freuen, dass morgen alle kommen und wir viel Spaß haben werden. Tanzen, singen und lachen.
Tanzen, singen und lachen. DJ ist auch dabei. DJ ist auch dabei. Very nice.
Genau. Dann machen wir jetzt mal, also jetzt bin ich natürlich ein bisschen, weil ich hatte das anders geplant, jetzt bin ich ein bisschen, muss ich ein bisschen umdenken. Aber ich habe, also fangen wir an, ich habe eine schöne Geschichte, die passt sozusagen noch in unser Burgund-Thema vom letzten Mal.
Jawohl.
Ich muss jetzt ein bisschen gucken, ich muss das ein bisschen umstricken. Ich lasse Namen weg.
Ja.
Und ich lege es auch in ein anderes Land.
Okay.
Also, du musst dir vorstellen, also Burgund hat uns sehr gefallen. Burgund war wahnsinnig großartig. Ganz tolle Weine. Und wir haben, glaube ich, für uns beide festgestellt, berichtige mich, wir haben für uns beide festgestellt, die sind wahrscheinlich so gut, weil die es schon so wahnsinnig lange machen.
Ja.
Zusätzlich zu den prädestinierten Lagen mit der Sonne und Wind und ein bisschen Boden wahrscheinlich weniger als Sonne und Wind und ein bisschen Berg und wie das da alles so ist. Ja. Aber wahrscheinlich sind die auch so gut, weil die das einfach können seit Ewigkeiten.
Weil alles zusammenkommt.
Weil alles zusammenkommt. Weil es vom kleines Stück von Gott geküsstes Stück Landes.
Mit einer starken Tradition. Wir haben irgendwann mal in einer Episode erzählt, wenn du da als Junior das Weingut übernimmst, weil dein Vater vom Blitz erschlagen wird oder sowas, und du kommst dann in diese Bedrohung, dass du übernehmen musst, dann gibt es so Dinge, da würdest du in Deutschland wahrscheinlich unheimlich Schwierigkeiten kriegen. Zum Beispiel bei der Frage, was mache ich denn jetzt mit dem Holz? In diesem Fall gehst du ja nur drei Häuser weiter. Stimmt. Zu Rousseau oder sonst wem, der immer das Holz gemacht hat und sagt, was hat denn der Vater bestellt? Und dann guckt er kurz, entweder guckt er in seine Bücher, wahrscheinlich guckt er nicht mal in seine Bücher, sagt, ja, dein Vater hat immer für den Chambertin hat er das und für den Montrachet hat er das und so. Und das andere, was wir auch sagten, auch der Fassküfer geht wahrscheinlich irgendwie so am 16. August so vor die Tür, guckt, geht mal in Weinberg, guckt und dann sagt er schon, ich produziere schon mal vor mit dem Toasting, weil die werden sowieso alle das Toasting. Und also das heißt, es ist ein kleiner Mikrokosmos, ja, in dem dieses Wissen ständig über Bande gespielt wird und sich immer wieder befruchtet. Und das gibt es an der Mosel bei Auslesen auch.
Ein bisschen, das glaube ich auch, ja, aber dann hört es auch schon auf, oder?
Also genau.
Dann ist es durch.
Dann ist schon durch. Ja. Ansonsten...
Würde dir noch eine Ecke einfallen?
Die sich so befruchten, indem...
Priorat ein bisschen, glaube ich. Diese ganz kleine, also die, da wo es...
Gut, da geht es immer darum, dass man irgendwelchen Vorbildern nacheifert. Ja, aber diese, ja, ich könnte mir vorstellen, so, was ist ich, Saumur Champigny oder so, die machen, also an der Loire gibt es wahrscheinlich auch ein paar Dörfer, die auch sehr, sehr konzentriert mit gutem Wein sind. Ja. Nicht ganz so stark wie
in Brünn.
Aber wo man sich vielleicht auch gegenseitig was zu erzählen hat.
Und was ich fand... Die waren alle gefühlt relativ uneitel.
Ja.
Also nicht, dass sie nicht Goldketten hatten, die Frauen jetzt Goldketten und Goldringe, die auch groß waren und dass da draußen nicht die dicken Elektro-Land Rover standen, die wahnsinnig viel Geld kosten und so. Aber sie fühlten sich vom Umgang und vom Miteinander sehr uneitel an.
Mhm.
So, als Vorspann. Also eigentlich eine schöne Ecke mit geilen Bauern, die geile Weine machen.
Ja.
So. Dann habe ich jetzt eine Geschichte, die fand ich ganz witzig und ich fand sie so, das kam mit so einer Arroganz daher, die ich nicht ganz verstehe. Also, wir kennen ein gutes Beispiel für einen sehr gut gemachten weißen Burgunder, der quasi nur im Negro gemacht wird. Karel de Graaf, ja, mit seinem Meursault.
Le Narvo, glaube ich. Ne?
Genau, ja.
Le Narvo heißt er, glaube ich.
Also ein sehr gutes Beispiel. Der ist sehr, sehr zurückhaltend. Der macht kein großes Terrain. Der macht einen unglaublich guten Weißwein. Der preislich, eigentlich ist er dafür das, was er kann, ist er günstig.
Ja.
Kann man so sagen, oder?
Kann man so sagen.
Und bleibt ganz ruhig. Also ein Beispiel für ganz faires Verhalten. So,
ja.
Und dann gibt es in jüngerer Zeit, da gibt es Leute, die kriegen irgendwoher, ich mache das mal ganz, also die kriegen irgendwo Geld und haben die Chance, auch vielleicht tatsächlich im Burgund was zu machen und eine Kleinigkeit zu erhaschen und sind dann aber nicht leise, sondern unglaublich laut.
Ja.
Und da stellen sich jetzt mehrere Fragen. Jetzt erstmal, okay, also nehmen wir an, wir beide kriegen zusammen ein Stückchen Eschesso geschenkt, Grand Cru. Geschenkt. Oder haben die Chance, das zu kaufen.
Ja.
So. Gehen wir erstmal grundsätzlich davon aus, dass, weil wir Grand Eschesso haben, wir den geilsten Wein der Welt machen und wir machen den jetzt sofort und der kostet erstmal gleich mindestens mal 1.000 Euro die Flasche.
Ist selbstbewusst.
Ist erstmal selbstbewusst. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt erstmal, sagen wir mal, so 2-3 Jahre macht oder nicht ganz so lange.
Ja.
So. Okay, ich verstehe, dass es in der jetzigen Zeit mit einem gewissen Hype auch tatsächlich funktioniert. Gerade wenn du das mit einem schönen Marketing hinterlegst und sowas, dann ist das was tatsächlich funktioniert.
Ja.
Für eine gewisse Zeit, glaube ich ehrlicherweise nur.
Das glaube ich auch.
Weil gerade sich Qualität erstmal zeigen muss, glaube ich. Ja. Weil du kannst jetzt erstmal, wenn du ganz jung anfängst, sagst, nein, das ist so, das ist, ich bin der neue, bin der neue, wir beide sind die neuen geilen Typen. Wir haben es verstanden. Musst du ja dann bei so wenig Fläche, musst du das ja auch nicht, also ich meine, du hast ja nicht viel Masse zu vermarkten. Ja?
Das ist, glaube ich, das, was diese Sache über Gebühr am Leben hält. Es gibt da draußen 5.000, 6.000, 7.000 Connoisseure mit dem nötigen Kleingeld, die das unbedingt mal probieren wollen. Und wenn du dann 600 Flaschen produzierst, dann kannst du schon mal 10 Jahre lang verkaufen und jeder hat nur eine. Und dann warten die ja auch noch ein paar Jahre, bis sie trinken, bis sie sich dann rumgesprochen hat, dass das alles Quatsch ist. Sind 15 Jahre vergangen.
Und dann denkst du erstmal bei den Preisen mal drüber nach, war ich jetzt schuld, dass das vielleicht mir nicht geschmeckt hat?
Und dann erinnere ich an, ich weiß gar nicht, Folge 2 oder 3 dieses Podcasts, in dem du mal, nachdem wir ein sehr enttäuschendes Erlebnis mit einem kalifornischen Rotwein hatten, bei Wine Searcher und so, nee, nicht Wine Searcher, Cellar Tracker, mal so geguckt hast, was der Schwarm darüber sagt. Die sich überschlagen haben mit großartigen Bewertungen, weil sie so glücklich waren, dass sie da mal eine Flasche von bekommen haben.
Voll.
ganz, ganz schwierig. Da kann man fürchterlich auf die Nase fallen. Du bist also jemandem begegnet, der in dieser Liga
sozusagen... Der dann sozusagen...
Erstmal ganz viel Geld nimmt.
Ja, und erstmal ganz viel Geld nimmt. Und das ist ja alles noch gar nicht so schlimm. Ja? Mhm. Also machst du das, ist klar, wenn es funktioniert, vielleicht würden wir das auch machen. Ich glaube nicht, aber vielleicht, wenn wir ein bisschen ruhiger angehen und sagen, vielleicht retten wir unser kleines Stückchen da mit Qualität und mit vielleicht mit netter Nachbarschaft und mit allem drum und dran über die nächsten Jahre und können uns unsere Rente davon. Ja? Und sind dabei ruhig und vielleicht trinken wir die meisten Flaschen davon selbst. Ja, das schaffst du nicht, aber das ist alles noch okay, du kannst das ja versuchen, du kannst das machen. Ja? Und wenn es funktioniert und du viel Geld damit verdienst, fein. Ja? Und wahrscheinlich muss man auch viel Geld verdienen, wenn man das gekauft hat. Wenn man es nicht geschenkt gekriegt hat, dann ist das ja auch sehr teuer. Mhm. So ein Stückchen. Alles gut. Und dann bemühst du dich, sagen wir mal, du möchtest deine Weine aus deinem Weingut verkaufen in ein anderes Land. Gehst in eine große andere Stadt, sagen wir mal Paris.
Ja.
Nee, sagen wir nicht Paris, sagen wir London.
Ja. Ja?
Sagen wir London. Und du gehst in London zu dem Händler, zu dem Großhändler des Vertrauens, ja, der wirklich wahnsinnig viel geleistet hat. Man muss den nicht in aller mögen können, weil er, ja, wenn man, dann bemüht man sich auch sozusagen, seinen Markt abzustecken. Ist auch ein Geschäftsmann, der große, also der Mann.
Du gehst sozusagen zu Barry Brothers in London. Sozusagen. Du gehst auch so, unter Barry mache ich es nicht.
Genau,
wir gehen jetzt hier mal zu Barry
Brothers. Und willst unbedingt bei dem gelistet werden?
Ja.
Auch okay.
Ja. Ja.
Und der sagt zu dir, ja, okay, machen wir. Mhm. Ja, alles gut und so, machen wir. Dann vertreibt er das mit dich und nach einer kurzen Zeit bist du mal... Der ist Barry Brothers mal verabredet mit dem Winzer zum Mittagessen, so vielleicht, oder zum Frühstücken, Dinner, was auch immer. Und Barry Brothers kommt mit Entourage da an, also ein bisschen Leuten und so, und denkt, oh, schönes Essen, wir reden mal ein bisschen über neuen Zuteilungen und so, und wie es alles so läuft. Und dann kommst du da hin und das Erste, was du um die Ohren hausen kriegst, ist, ja, was bildest du denn ein, wer du bist? Vom Winzer?
Ja.
Den wir noch im Kopf haben, ja?
Ja.
Genau. Was bildest du denn ein, wie du bist? Du hast die nicht zu dir empfohlen, du hast zwei Flaschen nicht zu den klaren Preisen wie abgesprochen verkauft, sondern irgendwie anders. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wer bist du denn? Und so. Also, du wirst erstmal vor versammelter Mannschaft
beschimpft.
Rund gemacht.
Ja, schön.
Sagen wir mal, der Altersunterschied ist vielleicht größer.
Ja.
Und das, was du in deinem Leben geleistet hast, ist vielleicht auch unterschiedlich.
Ja.
Ja, also vielleicht hat der andere durch die Leistung, die er über die Jahre erbracht hat, schon deutlich ein bisschen was mehr gemacht und hat auch ein gewisses Maß, nicht nur, weil er sozusagen sich darum kümmert, dass dein Wein mit vermarktet wird, bei dem du ja denkst, das ist gar nicht nötig, dass er vermarktet wird, weil er ist ja, also da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, das habe ich so nicht gehört, aber das sage ich jetzt, ja, der ist so geil, den nimmt wie so jeder, also bist ja der Meinung, brauchst du da so nichts,
ja,
bist der geilste Hecht der Welt und da bist du doch als sagen wir mal, Barry Brothers, bleiben wir dabei, da bist du doch, gelinde gesagt, schockiert.
Ja.
Und auch, sagen wir mal, das ist doch, als ob dich jemand anpisst.
Natürlich.
Das und zwar so richtig. Wo du dann denkst, wie arrogant und dämlich kann man denn sein? Das ist doch unanständig in jeder Form.
Ja. Ja.
Vielleicht muss man mit der Preispolitik, die Barry Brothers fährt, nicht immer zufrieden sein, ja? Aber die Leistung, die er bringt und die er für sehr viele Händler, also Restaurants vor Ort gebracht hat, sowas ist enorm. Ja? Und nicht unter Wert zu verkaufen.
Natürlich, ja? Klar.
Und da kann man sagen, ey, das war vielleicht nicht cool und warum hast du denn das gemacht? Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf Sachen zu reagieren. Ja? Aber wenn du dann, man macht das nicht. Und
du hast gehört, dass jemand
exakt
sowas mal aufgefahren hat.
Genau. Und zwar relativ exakt so. Ich würde den Namen des Winzers jetzt sagen und auch wir bleiben bei Barry Brothers. Aber es ist erstaunlich, dass Leute sich sowas überhaupt trauen. Es ging jetzt nicht über 6 Hände, sondern es war ein sehr kurzer Weg. Ja.
Ja.
Ich glaube die Geschichte tatsächlich.
Ja.
Einfach so, wie sie erzählt wurde, weil der Weg sehr kurz war. Aber ich finde es unglaublich, dass man sich so weit, also dass man sich das traut, dass man sowas Exklusives hat und nicht dankbar ist und zurückhaltend und sagt, ey, ich guck mal, dass ich die nächsten 10 Jahre das irgendwie so gut hinkriege, wie es geht. Ich mache da ein bisschen und hier ein bisschen. Und das muss ja auch tatsächlich erstmal laufen, weil wir kennen das ja von allen, von vielen anderen Sachen. Das ist ja kein Zuckerschlecken. Du kannst nicht, selbst mit einem 1.000 Euro Wein, ich flieg dir das nicht alles um die Ohren. Ja, also zu.
Du musst Partnerschaften
oder
aufbauen, sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, dass wir auch andere Beispiele gesehen haben in Deutschland. Es gibt ein paar Weine, die waren kurz gehypt und dann wurden sie sehr teuer und dann wurden sie wie Sauerbier angeboten, beziehungsweise man hat sich gefragt, was soll das jetzt alles? Und das ist jetzt immer schwierig, wenn man nur so Andeutungen macht.
Also ich erzähl's dir mit Mikro
aus nachher, genau. Es gibt, nein, ich meine jetzt auch von meiner Seite aus, yeah. es gibt so Weingüter, die dann von allen Seiten besungen werden, genau. Und von der Mengenzahl weißt du, viele singen mit, die es nie probiert haben. Und wir haben einmal eine Situation gehabt, da wurde uns dann etwas eingeschenkt. War das Roter Hang? Und das war total gehypt und es war total banal. Aber vielleicht warst du auch nicht dabei.
Ah, das war, jetzt weiß ich, was du meinst. Das war diese Riesling-Probe bei Jens.
Und
Jens,
das war Roter Hang, oder?
Roter Hang, ja.
Hast du recht. Ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Es wurde auch nur unter der Hand verteilt, sozusagen wahnsinnig teuer. Und wir waren wahnsinnig irritiert, weil das so normal war. Es waren keine schlechten Weine, aber es war so normal. Und
genau, das war echt teuer.
Das hat man häufiger. Manchmal gibt es wieder auch andere Sachen. Ich habe bis heute keinen Wein von dem Daniel Twardowski getrunken, aber da hört man zum Beispiel, dass der Hype berechtigt ist.
Hm. Allerdings ja, aber soll, ist auch soll viel
der Mensch sehr nett sein. Ja, ist sehr, sehr viel ruhiger geworden. Der Mensch soll aber auch sehr nett sein.
Der hatte mal einen Handel übrigens. Der Twardowski. Tatsächlich, der letzte Wein, den wir hatten, den Burgunder, der kam von ihm, so. Sozusagen. Über ihn dahin, wo er hinkam und dann, also so. Es scheint wirklich nett zu sein. Aber das ist ja nur mal,
es gibt aber wirklich ganz Unterschiede. Oder Andreas Doos haben wir hier im Podcast gehabt. Es gibt ganz, ganz nette Quereinsteiger und es gibt auch Quereinsteiger, die sich total überschätzen. Und es gibt eben Leute, die glauben, wenn sie die großartige Lage im Portfolio haben und ein paar Leute ihnen ein bisschen Zucker in den Hintern pusten, dann sind sie auf einmal die neuen Romane Contis.
Und dann gehen so die zwei Sachen, die wir öfter schon besprochen haben. Erstmal dieses, dass man nicht nett zu Leuten ist, mit denen man arbeitet, ja. Und dann diese Hype-Geschichten, die gehen nicht weg. Wir haben so oft über Hype gesprochen und sie gehen trotzdem nicht weg. Die Leute kriegen auch immer wieder drauf, die fallen nicht drauf rein, wie sage ich das jetzt?
Doch, die Hypes sind wirklich langlebiger, als man denkt.
Ja.
Man könnte doch denken, dass sich bestimmte Sachen irgendwann mal
erledigen.
Ja. Und jeden Morgen steht einer auf. Ich will nicht sagen dummer, das stimmt nämlich nicht. Es ist diese Fear of Missing Out, die dann galoppiert und dann hast du mal die Gelegenheit und dann greifst du zu. Und dann ist das Zweite, dass man sich dann nicht traut, zu sagen, der Kaiser ist nackt, weil man Angst hat, dann denken die Leute, das ist ja ganz oft so, du verstehst den Wein halt
nicht. Ja, gut. Und du verstehst ihn nicht und bist dann echt am Eimer. Also ich fand die Geschichte extrem lustig, weil es passt so ein bisschen, das war so ein bisschen zu der Burgund-Geschichte, wo wir waren, dieses sehr traditionelle, dieses zurückhaltende, der dann zu uns kommt und sagt, ey, nicht Leute verloren, aber die kaufen halt wie weniger, das ist alles nicht so geil, wir müssen schon gucken, wo wir bleiben und sowas. Mhm. Ich meine, der hätte das auch nicht nötig gehabt, das zu Berlinern zu erzählen, in keiner Form.
Ja? In der Fachverkostung, wie die ihm vorher gesagt haben, dass sie Presse sind.
Ja.
Das kommt noch dazu.
Ja, also
ist richtig.
Zurückhaltend, nett, und dann hörst du solche Geschichten und denkst, mein Gott, wie kann man es denn?
Aber ziehen wir mal einen richtigen Schluss draus, sorry, wir mussten hier gerade irgendwie unterbrechen, weil mein Timer gebimmelt hat. Ziehen wir mal einen richtigen Schluss draus.
Bitte.
Ich glaube, wenn ihr, liebe Hörer, die diese Geschichten hören von Naturtalenten, die nur Komma nix aus einer kleinen Lage, einer riesigen, also berühmten Lage, weil sie da jetzt irgendwas, einen riesigen Wein machen, dann überlasst ruhig den gut situierten erstmal eine Weile das Spielfeld. Ja. Wenn es wirklich so großartig ist, wie alle sagen, dann kommt dieser Effekt, dass die wahren und gut situierten Kenner das gerne mit anderen Leuten teilen möchten. Dann kriegt man irgendwann mal seinen Schluck davon ab. Und wenn es Quatsch ist, dann geht der Kelch an euch vorbei.
Das stimmt, aber es passiert tatsächlich häufiger. So, jetzt dachte ich, ich erzähle noch ein bisschen was für Weihnachten, aber das machen wir jetzt nicht. Wir bleiben jetzt im positiven, positiven Flow und machen jetzt dann eine kurze Nummer draus und machen einfach jetzt Wein.
Sehr gern. Ich verstehe den Wein nicht. Es ist ganz witzig. Also, der war unheimlich geizig. Du hast ihn gerade aufgemacht, ne?
Ja.
Also, wir müssen gleich mal eine Karaffe dafür finden. Der war wahnsinnig geizig, hatte so ein bisschen Holz, war in der Nase. Sehr angenehm eigentlich und löste am Gaumen nichts ein, hatte aber so viel Potenzial, dass ich dachte, oh, wir brauchen jetzt eine Karaffe. Also habe ich wunderbar geschwenkt und dann drehte der richtig auf und wurde in der Nase, nicht expressiver, aber am Gaumen hat er richtig losgelegt. Und
stimmt.
Und zwar so krass, dass ich am Anfang dachte, klar Pinot und irgendwann dachte Cabernet Sauvignon. Der wurde richtig fruchtig. Also vorher war das nur so Zigarrenkiste und Holz und eingesperrte Frucht. und alles eingesperrt. Und dann hat er sich das aber irgendwie da heimlich aus der Zelle gemeißelt und aufgerissen. Und ich gestehe, dass das gar nicht so einfach ist, wenn du in einer Viertelstunde so eine Reise machst.
Das stimmt.
Dann hast du so viel Eindruck, dass du nicht weißt, ist jetzt gerade einfach ein Pinot aufgeblüht und du denkst, oder war das wirklich jetzt ein eingesperrter oder vielleicht Syrah? Syrah könnte das nämlich auch durchaus sein. Es ist ein Wein, der eine gewisse Wärme mitbringt. Also es ist nicht 12,5, aber der seine Struktur ganz klar dem Holz und auch einer gewissen Phenolik verdankt. Ich habe ja schon Wein getrunken. Und die Säure ist relativ zurückhaltend, was gegen Pinot spricht. Also würde ich jetzt mal sagen, nein, ist kein Pinot. Und wir haben viel Holz, wir haben dann ganz viel Frucht. Wir haben sehr feinen Gerbstoff.
Voll, finde ich auch.
Sehr, sehr fein. Wir sind auch nicht mehr ganz jung, würde ich sagen, aber wir haben keine Tertiäraromen und es waren auch so verschlossen und so. Boah, ganz schwierig. Also gefällt mir gut. Ich möchte aber nicht in Euphorie ausbrechen, weil dazu würde ich ihn jetzt gerne nochmal in die Karaffe sperren und dann nachher nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal ausladender wird. Sehr interessanter ist er auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich vorhin, ich habe überlegt, hatte den Wein in zwei verschiedenen Jahrgängen in der Hand und hatte einen älteren dabei, in der Hand aus 2005 und dachte, ach Quatsch, machen wir jetzt mal nicht 5, wir machen nur mal 15. Mhm. Und ich hätte den 5er nehmen sollen, ja, weil ich auch bin ja gleich mal, also der müsste einfach noch eine ganze Weile liegen.
10 Jahre alt jetzt.
Ja, 10 Jahre alt.
In der Richtung hätte ich ihn tatsächlich auch vermutet. Das ist immer, kann man hinterher immer. Aber ihr wisst ja, dass wir da nicht so wahnsinnig eitel sind und irgendwas erfinden. Das hätte ich auch jetzt gedacht.
Aber er kann halt wirklich noch extrem.
Der kann noch. Ja, der ist ganz am Anfang. Oder vielleicht haben wir gleich, wenn die anderen kommen, genau das Erlebnis. Manchen Weine musst du auch nach 30 Jahren noch 2 Stunden in die Karaffe sperren. Mhm. Dann haben sie ein schönes, tolles Fenster von 2 Stunden. Und wenn am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag beim Aufräumen feststellst, oder ist er noch ein Schluck und probierst nochmal, ist er tot. Das kann durchaus passieren. Also ich würde das immer nicht.
Trotzdem hat es so eine schöne Kühle, finde ich. Also es hat viel Frucht, aber es hat trotzdem so eine schöne Kühle. Es ist Syrah.
Ja, okay.
Und es ist Cornas.
Ja.
Und August Klapp.
Schön, sehr schön. Zu jung, aber vielleicht auch einfach noch, gucken wir mal, 15 war ein warmes Jahr oder nicht so?
Das war ein sehr gutes Jahr vor allen Dingen erstmal, also war aber schon relativ warm. Ja,
ja. Also, das, ich freue mich wahnsinnig darauf, den
gleich weiterzugehen. Ich bin sehr spannend.
Sehr schön. Ich lasse den Schluck auch hier und nehme die anderen Gläser.
Ja.
Also aber trotzdem hier, das gehört sich noch. Schön. Wir trinken vom Weingut Klüver Prieur, das es natürlich gar nicht gibt. Es ist eine Kooperation der Weingüter Klüver und Prieur. Den Wein Collin de Martin, Hügel der Morgenröte, das ist, glaube ich, aus dem Jahr 2019. Sehr, sehr spontan entschieden. Warum, erzähle ich gleich. Und es ist ein Chardonnay aus dem Elgental in Südafrika. Cheers.
Cheers. Hast du noch mal in den Ofen geguckt?
Ich habe noch in den Ofen geguckt. Alles gut. Ja, sehr kalt. Aber ein bisschen warm schmecken. Ich war in Hamburg zu einer Champagnerprobe, die mal wieder meinen Horizont erweitert, mein bisheriges Wissen durcheinander gewirbelt hat. Und über die wir sprechen müssen. Wir müssen aber überhaupt generell auch über das Thema Proben sprechen. Es war bei Ole. Ich war endlich mal wieder bei meinem alten Freund Ole.
Ach, der aus der ganz frühen Zeit sozusagen.
Ja, wo ich vor 20 Jahren, ich habe sozusagen an genau dem Tisch in Hamburg, Kleinflottbeck, an dem ich vor 20 Jahren meine erste Champagnerprobe gemacht habe, habe ich jetzt wieder eine Champagnerprobe gemacht.
Oh, wie süß.
Und am Ende der Probe fragte Ole, haben Champagnerproben überhaupt einen Sinn? Und das Interessante ist, das hat er vor 20 Jahren genauso auch gefragt. Und wir haben danach noch 2, 3 Champagnerproben gemacht. Und er hat jedes Mal gefragt, haben Champagnerproben überhaupt einen Sinn? Und er hat auch noch viele andere schöne Proben gemacht. Und er hat nach keiner einzigen der anderen Proben gefragt, ob Weinproben einen Sinn haben oder Proben von Riesling oder von Fleury oder was weiß ich was. Und ich bin ganz dankbar. Ich habe die Gedanken dazu mit ins Burgund genommen und dann noch mit nach Italien. Und also ich habe das so ein bisschen durchgewalkt, weil Da steckt viel Wahres drin. Reden wir erstmal kurz über Proben im Allgemeinen und dann können wir auch nochmal unbedingt darüber reden, was ich bei dieser Probe gelernt habe. Denn das war auch ganz schön. Und insofern machen sie dann natürlich irgendwie vielleicht doch wieder Sinn. Aber es gibt kein Thema, zu dem ich mehr Anfragen bekomme von Hörern, Lesern oder Zuschauern wie Weinproben. Und ich kriege auf ganz unterschiedlichem Niveau Anfragen. Meistens geht es um Hilfe. Hilfe bei einer Probe. Und da sind auch Leute dabei, die selber Profis sind oder sowas, die mich nicht anfragen, weil ich mehr weiß, sondern die sagen, hey, ich habe gelesen, du hast die und die Weine gerade im Glas gehabt. Hast das neulich mal probiert. Wie würdest du das machen? Ich probiere die jetzt auch mit Freunden oder Bekannten oder Kollegen. Würdest du die belüften oder sonst was? Das ist die einfachste Form. Und das geht runter bis zu, hey, ich habe in meiner studentischen Weingruppe die Aufgabe, die Weinprobe zu organisieren. Und ich habe das noch nie gemacht. Kannst du mir bitte helfen? Ja. Ich antworte allen und ab einer gewissen Komplexität sage ich, das mache ich nur für Steady-Unterstützer. Das muss auch klar sein. Aber jeder kriegt eine Antwort. Und ich frage immer erstmal nach, also außer bei den Profis, die nur wissen wollen, ob sie belüften sollen. Das ist ja selbstklar. Aber ich frage auch immer erstmal so, wer die Leute sind. Und weil ich möchte den Leuten nicht sagen, vor allem wenn das passiert echt zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, meine allererste Weinprobe, ich möchte den Leuten nicht sagen, du musst das machen. Sie sollen das alles selber entscheiden.
Du musst aber aus Fehlern lernen. Kommt
ja dazu. Ich schubse sie in die Richtung und ich frage mal so. Und das Interessante für jetzt gerade die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind, die vielleicht noch vor einem Jahr Webweinschule geguckt haben. Das Interessante ist, völlig egal, wer ihr seid, ob ihr jetzt vor einem Jahr noch Webweinschule gehört habt oder ob ihr selber seit 15 Jahren in eurem eigenen Weingut Wein macht, das Aufregendste und Tollste an einer Blindprobe ist für alle das Gleiche, nämlich die Treffer, die Erfolgserlebnisse. Und liebe Leute, wenn euch jemand erzählt, nee, ich bin Profi, mich interessiert es mit dann ist das entweder jemand, der euch glatt ins Gesicht lügt, oder es ist die ärmste Sau in der Weinwelt, weil ihm echt abhanden gekommen ist, worum es geht. Ja? In der Blindprobe zu sagen, das schmeckt so ein bisschen wie, das riecht so ein bisschen wie und dann wird aufgedeckt, was es ist. Boah, schön.
Schön, wenn du in die Richtung kommst. Ja,
ja. Genau. Und wir haben alle diese selektive Wahrnehmung, machen wir uns nichts vor. Wir erinnern die 200 Treffer und die 20.000 Fehlversuche. Die blenden wir alle aus. Wir können es einfach.
Das ist unser Markus Söder in uns. Genau. Wir können's.
Und das ist für alle gleich. Und wenn ich den Sascha zu einer Weinprobe hier einlade, wenn ich dich hier einlade, sag, wir machen eine Weinprobe über französische Weißweine. Ja. Und jetzt serviere ich dir zweier Flights. Deck vielleicht erst am Ende auf oder nach dem Flights ist wurscht. Und der erste Flight ist zwei interessante Vertreter Picpoul de Pinet. Der zweite Flight ist zwei Geheimtipps außerhalb des Kerngebietes produzierte Weine aus der Rebsorte Melon de Bourgogne. Dann zwei in der Bubble gehypte Stillweine aus dem Cognac-Gebiet aus. Und dann noch exotische Neuzugänge im Roussillon. Da wird übrigens mittlerweile tatsächlich guter Albarino gemacht. Okay. Ja, also ich habe über die Meininger Geschichte ein, zwei interessante Albarino aus dem Roussillon, wo du auch denkst, was soll das da? Aber es funktioniert, also in einer gewissen Höhe. Und das würde ich jetzt dir alles einschenken. Dann würde das vielleicht ein schöner Abend sein und es würde auch Spaß sein, aber du hättest 0,0 Chance, irgendetwas zu erraten, weil ich dir lauter Dinge serviere, die du entweder noch nie im Glas hattest oder so selten, dass du keine Chance hattest, ein Geschmacksprofil zu hinterlegen und vor allem auch Dinge, die du nicht damit assoziierst, wenn ich dich zu einer Probe französischer Wasser.
Da machst du Sinn, die offen zu vergossen.
Exakt, das ist das Interessante. Ja. Wenn ich nämlich mit den Leuten dann spreche und mir sage, wer ist denn das und was sind so die Hintergründe, so wie meine, dann kommen die nämlich alle irgendwann selber auf die Idee, ja, vielleicht soll ich es offen machen. Ja. Genau, die Blindprobe ist wunderbar, aber nur unter zwei Bedingungen. Entweder du möchtest, dass die Leute ein unbeschwertes Urteil fällen, ohne Vorurteil. Ich war jetzt im Alter Langer, haben die 78 Weine blind eingeschenkt. Sag ich, super, ich habe in meinem Leben 6 Alter Langer probiert. Kannst du auch offen einschenken? Nein, weil Banfi, Masi und wie sie alle heißen, sie haben nämlich alle Weingüter da gekauft. Ja, ja. Als ich die Liste der Produzenten sehe, okay, gut, da kenne ich mindestens ein Viertel von denen, kenne ich. Oder als Barolo-Produzenten oder so. Dann macht es dann
Sinn, durchaus, weil damit die Namen nicht durchhypst.
Genau, ja, weil die wollten mir die Gelegenheit geben zu sagen, das sind meine Favoriten. Und
das ist übrigens sehr spannend, erzählst du bestimmt mir nochmal, vielleicht nochmal im Podcast irgendwann.
Ja, und die zweite Geschichte ist, wenn die Leute eine Chance haben, was zu erkennen, diese Erfolgserlebnisse zu haben. Ja? Und häufig ist es ja sogar noch beides. Sie kennen die Sachen, können sie erkennen und sollen sie fair bewerten und so. In diesem Kosmos ist die Blindverkostung total klasse. In allen anderen ist es situativ zu entscheiden. Und sehr viel häufiger ist die offene Verkostung besser als die Blindverkostung.
Kontext, was wir schon oft hatten, der Kontext spielt eine Rolle. Der Kontext, was du trinkst, wie du es trinkst, mit wem du es trinkst.
Dann kann man anders diskutieren, es macht, man lernt ein bisschen mehr, es macht ein bisschen mehr Spaß.
Frag dich immer selbst, glaube ich, ist eine schöne Sache. Was fändest du denn jetzt, wenn du dir die Weine, wenn du Gast wärst, was fändest du gut? Wäre auch eine gute Sache, ja. Mhm. Fänd ich das gut, wenn du mir die ganzen, also wenn ich dir Weine einschenke, die dann alle blind sind, finde ich das gut, wenn es dann andersrum wäre. So, also muss man, also der Kontext ist schon gut.
Das ist ja schön, ist schon schön. Und wichtig. Und wenn du halt anfängst zu raten und du hast kein einziges Erfolgserlebnis, weil am Ende stellt sich heraus, es sind lauter Weine eingeschenkt worden, die du sowieso nicht kennst und die sowieso, dann kann es immer noch viel Spaß machen, weil die Weine lecker waren, aber es ist echt nicht das Gleiche.
Nee, dann ist es eine Probe, wo du vielleicht beim zweiten Mal noch hingehst zu dem Ding und beim dritten Mal sagst, ja.
Das wollen wir nicht offen verkosten oder so. Oder willst du nicht ein bisschen mehr Kontext liefern oder sowas? Bei Ole ist es so, dass der natürlich als Gastgeber dieses Thema nie hat. Der Gastgeber hat nie das Thema, dass er Erfolgserlebnisse hat. Der weiß ja, was serviert wird. Deswegen haben wir hier in unserem Kreis manchmal so Situationen, in denen wir es schaffen, die Weine auch für den Gastgeber zu verblinden.
Ja.
Das kann man auch machen, wenn man zum Beispiel eine Liste hat von allen Weinen, die da sind, so dass alle gleiche Voraussetzungen haben, weil sie wissen, was am Start ist und dann zum Beispiel die Sachen verpacken und dann unter dem Flaschenboden nummerieren und dann einfach jemanden schicken und sagen, hol mal zwei und das ist dann der Flight. Dann ist halt keine Flight-Geschichte, aber es gibt Weinfelder, da sind die Flights egal. Also wenn du jetzt hier Sachen probierst, wo du dich eng einstufst und sagst, wir haben nur rein hessische GGs aus einem Jahrgang, dann ist das
doch völlig wurscht.
Ja. Das macht auch schon Spaß und wir haben auch über zwei Proben berichtet. Einer hat Sascha gemacht, da haben wir vorher sogar noch einen Blindflut produziert. Das ist auch einer der ersten 20, 25 Folgen. Da hast du, ich glaube, Aufkleber gemacht auf all die Syrahs in deinem Klimaschrank. Genau. Und jeder konnte ran und was ziehen. Es ging nicht darum, dass man aussuchen konnte, sondern jeder sollte einfach random ziehen sozusagen. Und dann wurde das...
Ich hab's aufgemalt. Aufgemalt auf dem Dings, damit jeder gucken kann. Und dann solltest du sagen, ich will die Flasche 12.
Genau.
Oder Flasche 16.
Genau.
Und zu wissen, was es ist.
Genau. Hast du als einziger zwar den Vorteil, dass du weißt, welche insgesamt, also das... Aber es war auch so weit gesteckt von Astralis aus Australien bis irgendwie Lala. Also das macht total viel Spaß, die Möglichkeit, solche Erlebnisse zu haben. Und wenn die nicht gegeben sind, dann ist es eine andere Form der Probe. Ole ist jemand, der sehr viel Spaß daran hat, die Leute dann auch aus der Reserve zu locken, im Sinne von, sag mal was, die Diskussion anzuführen. Und er hat in der Vergangenheit einige grandiose Proben gemacht, bei denen alle in eine Richtung gelaufen sind und das hatte überhaupt nichts mit dem Weinen zu tun. Und er ist ein ganz freundlicher Mensch, das ist nicht gehässig. Ja. Er freut sich nicht an einer individuellen Fehleinschätzung. Er stellt auch niemanden an den Pranger. Also was hast du denn da gesagt? Er gratuliert immer allen, die was Richtiges sagen und alles andere wird weiter verschwiegen. Sondern es interessiert ihn einfach, wenn sich eine Gruppendynamik entwickelt in eine Richtung. Und die forciert er, indem er einfach die Diskussion anheizt. Ja. Auch mal eine Frage stellt und so. Also durch und durch positiv und nett. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum er bei der Champagnerprobe jedes Mal wieder die Frage stellt, wenn du jetzt bei mir immer zu Proben eingeladen wirst, wo ich irgendwas hinstelle, dann fängst du irgendwann nämlich an zu resignieren. Du sagst gar nicht mehr, ja, das könnte ein Syrah sein, weil du sowieso was, es ist sowieso kein Syrah, weil wenn du auf die Idee kommen könntest, würde ich es dir schon gar nicht einschenken.
Das stimmt, ja.
Und beim Champagner ist es bei mir zum Beispiel auch so, du kannst mir ja alles Mögliche blind einschenken. Ich mutmaße immer, beim Champagner sitze ich mittlerweile auch da und sage, ich frage mich nicht mehr, ob das ein Blanc de Blanc oder ein Blanc de Noir ist. Nachdem ich so oft
daneben gelegen
habe und wirklich weiß, dass meine Trefferquote exakt die
alles ist, nicht wissen, was ist.
Des Gewürfelten, das ja, oder, der exakt ja, der statistische Zufall ja, ist, kann ich es mir schenken. Wir haben bei dieser Probe Meunier reinsortig probiert und Ole, wie gesagt, er moderiert
das ein bisschen.
Nein, er hat es nach dem zweiten oder dritten aufgelöst. Das war sehr smart. Erstmal so ein bisschen gucken, ob man da, weil er erstmal wissen wollte, vielleicht sagen ja auch alle, es ist Meunier, weißt du, dann ist das doch super. Erstmal gucken. Stichwort selektive Wahrnehmung. Ich habe beim ersten gesagt, das hat sehr viel, so dieses Brausepulver-Thema, was man beim Meunier oft hat, was man eigentlich auch beim Petit Meunier manchmal hat, aber gut, das ist ja was sehr Exotisches. Das wirkt für mich wie eine Cuvée mit einem hohen Meunier-Anteil. Und auch nach dem zweiten Wein habe ich das nochmal wiederholt. Und jemand anders sagte das auch. Und er sagte, wir probieren durch die Bank weg Petit Meunier kann man jetzt super sagen. Ich erinnere mich ganz genau an eine Veranstaltung von Pommery, bei der ich mit Stefan Pilgatzky, dem Autor eines bedeutenden Champagnerbuchs, gesessen habe. Und wir haben gesagt, Herr Lehrer, ich weiß das hat garantiert einen hohen Meunier-Anteil. Diese Brausepulver ist typisch Meunier und es war Blanc de Blanc, 100% Chardonnay. Okay. Ja, also
ja.
Ich glaube, das unterscheidet mich von dem einen oder anderen, dass ich mich wunderbar daran erfreuen kann, was für ein Blödsinn ich rede in solchen Fällen. Ja, also ich habe da die Trefferquote. Also, aber ehrlich, das kann jeder. Du musst nur 10-mal was Meunier-Dominiertes haben, dann hast du diese Idee und dann leider geht das auch ohne Meunier. Aber wenn Meunier im Spiel ist, ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher. Das heißt, es ist nicht mehr der Münzwurf, sondern...
Es ist ein bisschen Ahnung.
Es ist wie beim Roulette kannst du ja auf die Zahlen 1 bis 24 setzen. Es ist nur noch so 25 bis 36 raus. Ja. So, das ist so die Wette. Du hast ja so eine Zweidrittelchance. Und es war in diesem Fall also so, dass ich aber nicht gesagt habe, wir probieren Meunier, sondern ich habe gesagt, es hat einen hohen Meunier-Anteil. Alles andere wurde nicht, es wurde einfach nicht gemutmaßt. Es wurde direkt dazu übergegangen zu sagen, mag ich das nicht. Okay. Es wurde nicht, keiner sagt, das ist Vintage oder Region oder hat dann angefangen, und jetzt kommen wir mal zu dem, was mich sehr fasziniert hat, die Sachen nach Zucker zu sortieren. Wir haben mit Brut Natur angefangen. Mhm. Und auch wirklich Brut Natur, die wirklich auch 0 Gramm nach Aussage der Weingüter hatten, die also nicht irgendwo noch stecken geblieben waren. Und die ersten Brut Natur waren so süß, dass wir das nicht geglaubt haben. Aber die hatten irre Kirchenfenster. Die haben wirklich so viel Glycerin gehabt, wenn du die geschwenkt hast, das war wirklich wie ein fetter Burgunder oder sowas. Ja? Richtige Kirchenfenster. Und die durften wahrscheinlich auch gar keinen Zucker haben, weil die echt Extraktsüße und sie hatten alle volle 12,5 Alkohol.
Okay.
Und es ist immer noch so, dass in der Champagner viele die 12 schaffen. Es waren offensichtlich eher warme Jahre. Mhm. Das ging so eine Weile und dann kam ein Wein. Ich kann auch sagen, ich habe die Liste, was es war. Es war der Premier Cru von Aigle Aurier, der Le Vigne de Vrigny. Und Premier Cru, das ist eben, wie gesagt, 100% Meunier und 36 Monate, also gar nichts super Besonderes. Und ich sagte, der ist dosiert. Und dann fragte Ole, warum? Und sag ich, weil er Karamell hat. Ist der erste, der Karamell. Und nach dieser Diskussion ist es gar nicht eine Unterhaltung, bei der mir Florian Lauer ja so ein bisschen, der ja Chemiker ist, nochmal erzählt hatte. Und wir hatten auch einen Chemiker am Tisch, interessanterweise. Also es gibt wirklich diese Maillard-Reaktion, die wir eigentlich kennen in der Pfanne und so. Es geht offensichtlich auch ohne Pfanne, es geht auch ohne Hitze, dauert dann halt länger. Aber was du immer brauchst, ist Zucker, sonst gibt es kein Karamell.
Okay, ja, macht Sinn.
Er hatte so einen gewissen Karamellton. Habe ich gesagt, das muss dosiert sein, sonst kann ich es mir nicht... Also ich habe erst mal gesagt, der ist dosiert, garantiert, ganz, ganz niedrig, aber er ist dosiert. Und sagte, wow, Kenner. Und sage ich, nee, hat nichts mit Kenner zu tun, war Karamell. Und dann stiegen zwei Leute ein und sagten, ja, jetzt, wo du es sagst, das stimmt, das ist... Und das fand ich auch interessant, die anderen sind alle durchgefallen. Unser Lieblingswein war tatsächlich dieser Aigle Aurier. Mein Lieblingswein war von Janisson Baradon, der Conge 2012, 2/3 Holz, 1/3 Zement, 36 Monate... Keine Malo und 2 Gramm Dosage. Hm. Keine Malo, 12, kein ganz so kaltes Jahr. Der Aigle Aurier, der uns so wahnsinnig gut gefallen hat, ist auf 1,5 Gramm dosiert, okay, ist aber Basis, ist kein Jahrgang, ist aber Basis 2013. Der kühlste der vorhandenen Jahrgänge. Und entsprechend war das dann auch ganz gut. Und das ist das, was mich dann in der Folge noch interessiert hat und was jetzt mein Bild wieder durcheinander wirft. Ich bin noch in die alten Notizen reingegangen. Also diese Karamellbildung, die scheint unter bestimmten... Ich hatte erzählt, dass Florian Lauer sagte, das ist nicht erforscht, weil es fehlt das Geld. Wir sind nicht wichtig genug mit unserem Riesling und so. Die scheint sehr stark vom pH-Wert und vom Jahrgang und sonst was abzuhängen. Und in der Champagne kommt sie sehr oft sehr zuverlässig zustande.
Okay.
Ich erinnere an unsere 96er-Probe, wo wir echt viel davon hatten.
Ja,
und da sagte noch eine Mitstreiterin, die das erste Mal dabei war, ihr seid aber ganz schön monothematisch auf Karamell unterwegs, das ist doch irgendwie auch mal Butter, Croissant, dies, sag ich, bestimmt, aber es ist ja alles nicht besonders komplex. Es ist einfach aus dem Bereich Süßwaren. Also können wir jetzt noch unterscheiden, Latte Macchiato mit bisschen, mit 2 Karamell-Shots oder doch lieber ein Croissant oder eigentlich ist das ja ziemlich wurscht. Und Tatsache ist, ohne Zucker funktioniert das nicht und es ist dann da. Und dann habe ich festgestellt, dieser ganze Brioche-Zirkus, weil einer fragte, funktioniert das denn nach dem Degorgement? Es ist also unabhängig davon, sage ich, naja, also diese Maillard-Reaktion, dafür brauchst du erstmal den Zucker aus dem Degorgement. Da ist es völlig wurscht, wie lange es auf der Hefe liegt. Das fängt erst danach an und es ist erstaunlich, wie schnell es anfängt und wie zuverlässig in der Champagne, obwohl wir im Riesling, wo wir immer Restzucker haben, in den bis zu einem gewissen Punkt kaum Karamell hatten. Das ging erst mit dem Klimawandel los. Und dann, obwohl 9 sehr warm ist, hat es nicht ganz so viel Karamell wie 15, was weniger warm ist. Aber insgesamt sind es nur die warmen Jahrgänge. Also ganz bisschen, ein bisschen mehr 5, ganz bisschen 7, bisschen mehr 9, volle Latte 11. Das war hier wirklich ein Wert, das echte Konzert, die Probe, war es auch dabei.
Ja.
15, dann 12, ganz bisschen, 15 dann wieder, also die ganzen warmen Jahrgänge, aber die eben nicht immer gleichermaßen, je wärmer das Jahr, desto mehr Karamell. Zum Beispiel auch 3, viel, viel mehr als 18.
Hm.
Ja? Aber 18 trotzdem immer noch so. Und jetzt aus den 20ern, welches Jahr war das, wo ich jetzt auch wieder so viel? Aber egal. Also du brauchst diesen Zucker, es geht nach dem Degorgement los. Und dann ist mir aufgefallen, dass du einfach diese ganzen lustigen Aromen vielleicht auch so ein bisschen herbeifantasierst. Wenn ich in Wiesbaden sitze und ich soll junge Rieslinge beschreiben, könnte ich natürlich auch 170 Mal sagen und dann kommt eine feine jugendliche Phenolik. Stattdessen schmürgelst mal ein bisschen kreidig, mal schmürgelst ein bisschen kalkig, mal ist es eine Phenolik, mal ist es hellstrahlend, vibrierend, weil du willst ja auch nicht 170 Mal das gleiche haben und weil es auch nicht immer genau gleich wirkt. Ja?
Stimmt.
Wenn du den Wein 2 Jahre später probierst, ist die Phenolik vielleicht wieder völlig ganz normal
oder völlig anders.
Ja, aber man lässt sich auch gerne wegtragen davon, weil man möchte ja nicht immer das gleiche schreiben. Und genauso ist das mit dem Buttercroissant, Brioche, Pain au Chocolat. Bisschen wert das
ja,
echte.
Man muss es ja auch ein bisschen verkaufen.
Man muss es auch ein bisschen verkaufen.
Ne?
Es ist das, was dir in dem Moment in den Kopf kommt. Das ist auch das, wo die Leute sich dann manchmal echauffieren. Ja, dann macht man 2 Tage später die gleiche Probe, kommt was anderes raus. Naja, dann wird halt mal aus dem Croissant wird dann mal ein Pain au Chocolat. Naja, komm, bitte, seien wir mal ein bisschen gnädig.
So, immer wie du aufwächst, was du für den Schmackssinn hast und sowas.
Das ist interessant Zucker. Ist aber die Frage, braucht man Zucker dafür oder braucht man es nicht? Ich habe dann nochmal die alten Listungen durchgeguckt. In der 2008er Probe beispielsweise habe ich nur einen. Wir haben sowieso kaum Zero-Dosage. Das fängt ja jetzt erst richtig an. 2008 haben wir 3 oder 4 gehabt. Wir haben einen gehabt, dem habe ich trotzdem ein bisschen Brioche attestiert. Das war der Marie-Noël Ledru. Da habe ich aber auch notiert, dass eine Kollegin, Daniela war das, glaube ich, der mäuselt. Und Mäuseln und Brioche, das ist gar nicht so weit auseinander. Ich habe gesagt, das ist immer so sehr Nussiges. Insofern habe ich tatsächlich ansonsten keinem der Weine
Karamell zugeordnet,
Die Zero Dosage waren. Ja. Und auch interessant, weil wir gerade über Ulysse Collin sprachen. Olivier Collin hat seinen Wein zum Beispiel mit 0,85 Gramm Zucker dosiert. Das kann man nicht schmecken. Wir haben darüber schon 2-mal im Podcast gesprochen und wir haben das ja auch mal nachgebaut mit so einem Workshop mit einem Hörer, wo wir wirklich diese Proben gemacht haben mit kleinen Dosierungen Zucker im Wasser, was man schmecken kann. 0,85 Gramm schmeckt der Mensch nicht, aber den Karamell, den wird es schmecken. Also das müsste man ihn mal fragen. Und auch der Aigle Urier hier mit seinen 2 Gramm, der Aigle Urier in der Probe, die hatten, glaube ich, einen dabei, war auch mit 1,3 Gramm dosiert und waren noch 2 weitere, die waren mit 1 bis 2 Gramm dosiert. Machen die das eventuell eigentlich? Wissen die das? Machen die das eventuell?
Genau deswegen, um diese schöne Reifung zu
Denn von den 5 Weinen mit Zero-Dosage hat uns keiner so richtig überzeugt. Einer war ein Pirat, noch kleine Anekdote am Rand, das war Schneidmann. Die Reserve Blonde Noir 2018, die anderen alle sofort gesagt haben, ist das Champagner? Wo ich gesagt habe, shit, ich bin so verdorben, weil wir hier so viel Freakstoff probieren, dass ich mir die Frage an so einer Situation gar nicht mehr stelle. Die haben das alle sofort gemerkt, dass es kein Champagner ist. Ich habe mir das treu doof als Champagner einschenken lassen. Aber weil wir halt auch neulich hier so ein Weißburgunder Solera-Verfahren aus Ob getrunken haben, der hat natürlich mit dem klassischen Champagner gar nichts zu tun. Ich bin auf alles vorbereitet sozusagen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Dann kam der Satz, ja, vielleicht sind die alle zu jung. Und
bei den 0%-Dingern, bei 0-Gramm-Dingern.
Genau.
Das glaube ich nicht.
Nein, ich habe dann, habe es nicht gesagt, weil ich kannte nur einen, Klee war auch da. Klee saß vor 20 Jahren mit mir da schon. Das fand ich auch sehr nett, aber die anderen kannte ich nicht.
Du damals mit 12 eher ein bisschen älter.
Genau. Und ich wollte die anderen jetzt nicht und so, aber der eine, der sagte, ist vielleicht zu jung. Da von den 5 Zero-Dosage-Dingern einer auch schon seit 4 Jahren bei Ole im Keller lag und einer seit 2 und einer war frisch und diese 4, 2 Jahre gar keine Änderung gebracht haben, warum sollten 6 damit Änderung bringen? Ja, also dann müsstest du eine abgestufte. Und das ist natürlich jetzt die nächste Frage, ob eventuell, die haben auch einen Hefeschleier, aber das ist nicht so dieser leckere Brioche und so. Das ist häufig ein bisschen karger.
Ja.
Man könnte jetzt, und dann wären wir bei einer Champagnerprobe, die Sinn hat, weil sie eine Leerweinprobe ist. Man könnte jetzt Weine kaufen, möglichst gleicher Erzeuger, damit man die gleiche Flora und Fauna hat, möglichst gleicher dominanter Grundwein. Da musst du allerdings den Zero-Dosage meistens 2 Jahre später kaufen, weil die liegen dann häufig ein bisschen länger auf der Hefe, damit sie nicht so harsch sind. Und dann legst du das alles weg 3-4 Jahre und dann probierst du es, kannst du dann auch offen probieren. Also wer der Erzeuger ist, nur nicht welcher ist. Ja. Und dann musst du mal eine Extrabrüt nehmen, damit man es nicht direkt an der Süße. Ja, und dann musst du Zero-Dosage versus Extrabrüt, 3 Jahre nach dem Dégorgement gereift, der Extrabrüt ja 5 eventuell, der Zero-Dosage etwas später dégorgé. Ja. Und dann ist die Frage, wer den Aufwand betreibt. Das musst du heute planen, damit es in 7 Jahren machen kannst. Ja, wobei bei unseren 10 Years After Riesling-Proben geht's machen wir es 10 Jahre vorher. Ja. Und dann müsste man eben entsprechend gucken. Man könnte es wahrscheinlich vorher schon in der Light-Version, aber dann hast du immer noch die Frage, ist es vielleicht der Jahrgang oder die Kellerflora oder sowas. Aber man müsste das wahrscheinlich mal nebeneinander halten und mal herausfinden. Dann haben wir nochmal eine Champagnerprobe, die definitiv Sinn macht. Aber es war interessant einfach zu sehen, ohne diese Erfolgserlebnisse, egal wer du bist, ohne so ein Blindverkostungserfolgserlebnis, wenn du nicht mal mehr raten magst, ist die Probe tatsächlich spaßig. Ja. Aber intellektuell ist sie nicht die gleiche Herausforderung. Mhm. Natürlich, ich meine, ich habe mir ein Loch im Bauch gefreut, dass ich nach Hamburg gefahren bin und mal wieder bei Ole war oder sowas. Ja, das weiß ich jetzt auch wirklich fast 15 Jahre her, das letzte Mal.
Echt?
Ja. Und insofern super, aber du startest mal mit 5-knochigen Zero-Dosage. Also das ist das andere. Du hast immer was zu meckern bei Champagner. Viel mehr als bei anderen Sachen. Das
stimmt.
Und dann ist die intellektuelle Herausforderung nicht da, weil du kein einziges Mal sagst, welche Region könnte das sein. Interessiert mich, bin ich sowieso falsch.
Ja, stimmt.
Das ist gut. So, Wein.
Erzähl mal. Hat mich sehr abgeholt. Es hat mich sehr an... Also es ist sehr fruchtbetont.
Ja.
Es hat gefühlt wenig Säure, obwohl ich jetzt beim letzten Schluck das Gefühl von mehr Säure hatte, ehrlicherweise. Aber es hatte mit der Kühle, die wir im Glas hatten, war das deutlich mehr Frucht in schön als Säure. Ich mochte es sehr gerne. Es hat mich sehr nach Frankreich gezogen.
Ja.
Es hat mich so voll in die... Also es war voll so Südronen. Ja?
Südronen, okay. Nee, so, wir sind beim Chardonnay. Wir sind tatsächlich...
Dieser feine Südronen. Ja. Aber dieses Chardonnay, ja, auch gut. Aber dafür war es mir, also deswegen war ich ein bisschen mehr so, weil dafür war es mir so ein bisschen, weil die Frucht so stark, so kräftig und so doll und die, also insgesamt sehr schön, vor allen Dingen mit der Kühle fand ich es sehr trinkig, so schon alle. Auf Chardonnay wäre ich nicht gleich gekommen, ehrlicherweise. Also ich war so ein bisschen durch diese sehr explosive Frucht, ja, durch dieses sehr, sehr laute, das mochte ich sehr gern, aber ich war so Südron, aber kühles Jahr. Sehr geil.
Feines Holz und so.
Aber es ist also dann deutsch.
Nee, es ist was ganz
anderes. Ich mag es wirklich gern. Ja.
Ich wollte dir eigentlich was anderes einschenken, weil wir ja jetzt gleich ein paar Sachen trinken werden. So aus meinem Keller. Ich dachte, wunderbar. Ich habe gerade nichts mehr in petto, was ich irgendwie abgefordert habe oder was irgendwie entstanden ist. Prima, trinken wir was Schönes aus meinem Keller. Und dann war ich auf dem Weg zum Niederfall nach Würzburg, nach Franken. Donnerstag und dann kriegte ich eine Pressemitteilung und dann dachte ich, ach, das ist ja aber jetzt ein interessanter Wein. Der ist interessant für Zielgruppe, aber ich dachte, da können wir vielleicht Samstag einbauen. Habe ich zurückgeschrieben direkt und gesagt, hey, könnt ihr den vielleicht direkt eintüten? Also, weil der hat noch ein Muster angeboten, könnt ihr den direkt eintüten? Dann nehme ich den mit in meine Abendverkostung. Dann machen wir heute, wir trinken ja jetzt Wein aus meinem Keller, aber dann machen wir einen Wein da noch rein, weil das so eine schöne Geschichte ist. Und wir beim letzten gemeinsamen Wein trinken auch so einen Wein mit einer schönen Geschichte eingebaut. Und dann kam der um 15.30 Uhr.
Heute?
16.05 Uhr kommen. 16.05 Uhr kam der, war aber eisekalt, weil mit DHL. Und dann habe ich den gelüftet und aufgemacht und probiert und gedacht, schön. Wir kommen immer im Podcast. Obwohl wir eigentlich quasi nicht, das Weingut war schon mal da, eines der beiden
Weingüter.
Eines der beiden Weingüter war schon mal da. Und die Geschichte haben wir so ähnlich auch schon mal erzählt. Aber ich fand es einfach sehr gut. Und dann ist es eben doch, dann können es unsere Hörer, wenn sie es wollen, dann auch kaufen.
Jetzt bin ich jetzt sehr gespannt.
Also, das Weingut heißt Clüver Prieur. Nein, heißt natürlich nicht, das gibt es natürlich. Es sind die Weingüter Paul Clüver und Jacques Prieur, also Ergenthal und Burgund. Und die Junioren der Weingüter sind wohl befreundet. Ich habe auch keine Zeit gehabt, Paul jetzt irgendwie eine WhatsApp zu schicken oder sowas zu sagen. Sag mal, hat er vielleicht bei euch Praktikum gemacht? Weil meistens entstehen solche Freundschaften ja dadurch, dass die Herren in Burgund, die ja nicht glauben, sie können alles, haben wir ja gerade eben drüber gesprochen, ihre Kinder in die ganze Welt schicken. Ja. Und bevorzugt in die neue Welt auch übrigens, weil man da so viel über Weinbau lernen kann. Und ich kriege die ganze Geschichte gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall haben Prieur und...
Reden wir über Jacques Prieur?
Nee, wir reden über den so
massiv. Also der heißt Martin Prieur, aber es ist Jacques Prieur. Aber es ist
wir reden über Jacques Prieur, genau. Ja. Martin Prieur.
Großes Weingut, wa?
Martin Prieur und Paul Clüver sind Junior sind befreundet. und haben gemeinsam einen Weinberg gepflanzt auf dem Morgenhügel mit Chardonnay. Und haben dann gesagt, wir machen den Wein zusammen im Ergental mit, ich glaube, burgundischen Fässern. Und auch so richtig zusammen, so richtig nach dem burgundischen Vorbild. Deswegen bist du auch so in Frankreich.
Ja.
Und haben den Wein dann auch gleich noch 5 Jahre im Weingut liegen lassen. Das ist jetzt erschienen. Wir haben die erste Flasche in Deutschland ungefähr. Krass. 2019. 20 gefüllt, 25 auf den Markt gebracht. Es gibt ein bisschen Social Media dazu, weil die den immer mal wieder gezeigt haben. Aber jetzt ist er rausgekommen. Logischerweise super limitiert. Und dann dachte ich, ach komm, der erscheint jetzt im Handel, der kostet 80 Euro oder sowas. Und wir hatten das ja schon bei Meaux Camusée und so. Ja. Das ist so interessant. Das ist so trinkreif auch. Es ist
13,5.
Und echt gut. Zwei Leute, die wirklich wissen, wie es geht, haben zusammen einen Chardonnay gemacht in Südafrika, der total nach Frankreich schmeckt.
Der schmeckt total nach Frankreich, ja.
Ja. Und
finde ich gut.
Ja, ganz klein. Gibt, weiß nicht, 200 Flaschen oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, Anni, schick den mal rüber, wir machen das. Und weil er so lecker ist, haben wir ihn jetzt im Podcast.
Ja, kleinen Schluck, hat er verdient.
Ne? Ja. Wir müssen den anderen was übrig lassen. Sonst hätten wir den nur so gehabt.
Gut.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.